Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen Geburtsbericht für euch vorbereitet. Es ist ein Interview mit Christina und Christina war schon mal bei mir zu Gast. Das war die Podcast-Folge 302. Da hat sie über die erste Geburt mit der friedlichen Geburt gesprochen. Und jetzt hat sie ein zweites Kind bekommen, ein Mädchen diesmal, und wieder eine wunderschöne friedliche Geburt erlebt. Ich glaube, dass dir dieser Geburtsbericht sehr, sehr, sehr viel Mut geben kann, Kraft geben kann, dass er auch Spaß macht, sich anzuhören. Also ich war auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit Christina hier im Gespräch, fand es super spannend, wie dann am Ende auch die Geburt war. Und ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt beim Zuhören oder beim Zuschauen, wenn du dieses Interview vielleicht auch auf YouTube schaust oder bei Spotify kann man es ja auch mittlerweile sehen. Liebe Christina, herzlich willkommen hier im Podcast Die friedliche Geburt. Du warst schon mal hier, nämlich in Podcast Folge 302 und hast über deine erste friedliche Geburt gesprochen und jetzt hast du dein zweites Kind bekommen und hast wieder einen tollen Geburtsbericht für uns mitgebracht. Und ja, vielleicht magst du einfach mal loslegen und erzählen, wie vielleicht auch die Schwangerschaft anders war. Also du warst ja schon mal vorbereitet mit den Hypnosen und so weiter. Wie war es bei dir in der zweiten Schwangerschaft?
Ja, sehr, sehr gerne. Zunächst mal möchte ich mich von Herzen bedanken, dass ich nochmal eine Einladung bekommen habe von euch, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, im Podcast von meiner Geburtserfahrung zu berichten. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, dieser Zeitpunkt, dass der jetzt da ist, das ist irgendwie so ein bisschen ja, mindblowing. Ne? Man hat sich ja jetzt 3 Jahre ungefähr nicht gesehen. Jetzt sitzen wir hier wieder zusammen im virtuellen Raum und ich weiß noch, dass wir uns damals bei der Podcast-Folge nach der Geburt eines ersten Kindes verabschiedet hatten mit den Worten, bis zum nächsten Mal. Wahnsinn, jetzt sind wir hier, ne? Sitzen wir wirklich hier und nehmen diese Podcast-Folge auf und ich durfte wieder eine sehr, sehr schöne Geburtserfahrung machen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das dank meiner guten mentalen Vorbereitung mit der friedlichen Geburt dann der Fall war. Aber wie du schon so ein bisschen angeteasert hast, eine zweite Schwangerschaft ist einfach ja, was ganz anderes als die erste. Eine zweite Geburtserfahrung ist eine andere als die erste. Und auch das hat mich mental herausgefordert, möchte ich zugeben. Weil ich bin ein Gewohnheitstier. Ich habe das auch an mein erstes Kind vererbt. Das haben wir jetzt schön sehen können in der Kita-Eingewöhnungen. Immer wenn sich was verändert, wenn Routinen sich ändern, dann haben wir irgendwie einfach Probleme, uns daran anzupassen. Das dauert einfach eine Zeit. Und wenn der gewisse oder wenn der Ausgang einer bestimmten Situation nicht gewiss ist, dann ist es für mich unheimlich schwierig, mich da ruhig rein zu entspannen. Und sowas wie eine Geburt, ne, wo man einfach nicht weiß, wie startet sie, wie geht sie weiter, das war für mich alles eine spannende Situation bis zum Schluss, wo es dann endlich losging und die Geburt dann ihren Anfang nahm und ihren Lauf nahm und ich dann auch mich da schön reinarbeiten konnte. Vielleicht von ganz von Anfang an. Ich hatte leider nach der ersten Geburtserfahrung und dem Kinderwunsch, der dann irgendwann entstanden ist, eine Ausschabung hinter mich bringen müssen. Wir hatten einen Versuch gestartet im Februar 2024 war das gewesen. Und einfach mal auf gut Glück mal schauen, was passiert. Bei Henry hat es damals länger gedauert, bis er sich angesetzt hat. Und dann dachte ich, das dauert ja eh noch ein bisschen. Ne? Und dann hatten wir einen Versuch, der dann direkt zu einem Treffer wurde. Und ich bin dann auch recht früh ziemlich sicher gewesen, dass ich schwanger sein muss, weil mein Körper sich einfach danach gefühlt hat. So eine halbe Woche vor normaler Einsetzungszeitpunkt der Periode habe ich gemerkt, okay, da ist irgendwas anders. Ich glaube, der Schwangerschaftstest wird positiv sein. Und so war es dann auch gewesen, weil wir ja ein Kita-Kind zu Hause hatten und Ringelröteln ein Thema waren in der Kita, wollte ich dann unbedingt auch schnellstmöglich einen Bluttest beim Frauenarzt machen, um zu schauen, habe ich denn Antikörper dagegen oder muss ich mich jetzt besonders schützen? Deswegen bin ich da direkt am Tag nach dem positiven Test, glaube ich, hingefahren. Ich wusste ja, man sieht in einem Ultraschall da noch nichts. Aber diese Blutabnahme war mir dann eben besonders wichtig, um sicherzugehen, okay, da ist alles safe. Deshalb war ich dann beim Frauenarzt gewesen und am nächsten Tag sind wir in Urlaub gefahren. Das heißt, wir hatten sowieso eine Zwangspause, sodass ich dann nicht am nächsten Tag direkt nochmal hingehen konnte zum Ultraschall oder so, sondern der erfolgt dann erst in der 7. Schwangerschaftswoche, was ja auch ganz normal ist, ne? Erst dann kann man auch was sehen. Und die Frauenärztin, die mich da betreut hatte, konnte auch eine Fruchthöhle darstellen, aber kein Embryo da drin. Sie meinte noch zu dem Zeitpunkt, das kann ganz normal sein, das kann eine Sache von ein paar Stunden sein, bis man dann jetzt doch etwas sehen könnte. Ich soll in 14 Tagen noch mal vorstellig werden. Und als ich dann bei meinem regulären Frauenarzt nach 14 Tagen wieder dann war, hat er leider die Fruchthöhle immer noch leer vorgefunden. Also es war kein Embryo, der sich dann eingenistet hatte oder das, ja, dieses Windei, die Fruchthöhle war einfach leer, ne? Kein Embryo war drin und das war für mich irgendwie keine besonders große Überraschung, weil ich irgendwie ein Körpergefühl hatte von, es passt etwas nicht, aber ich wollte es mir auch nicht so wirklich wahrhaben. Ich bin immer, wenn ich zur Toilette bin, hatte ich dann gedacht, es ist kein Blut am Toilettenpapier, dann wird wohl alles in Ordnung sein. Also diese Gedanken waren irgendwie schon in meinem Kopf, aber dann das Ultraschallbild zu sehen ohne Embryo, der sich da darstellen ließ, das hat mich dann schon schwer getroffen. Ich hatte mich dann auch zu dem Zeitpunkt direkt dazu entschieden, dass ich eine Ausschabung anstreben möchte und nicht warten möchte, bis es von alleine abgeht. Und bin dann auch am gleichen Tag, das war ein krasser Tag, der 11. April 2024 war für mich echt ein krasser Tag. Ich war beim Frauenarzt zur Vorsorgeuntersuchung, bin dann direkt ins nahegelegene Krankenhaus und habe mich dort angemeldet zu einer Ausschabung. Der Eingriff wurde am gleichen Tag noch durchgeführt und ich war dann am Abend nicht mehr, also ne, nicht mehr schwanger im Sinne von, es war auch keine Fruchthöhle mehr in mir drin. Dieser Eingriff unter Vollnarkose hat dann stattgefunden und mich so ein bisschen zurückgelassen mit so einem unwirklichen Gefühl, ist das da jetzt gerade alles wirklich passiert? Ich habe dann aber auch recht schnell wieder Mut fassen können, habe das Ganze eher als Chance betrachten können und hatte auch durch mein gesundes erstes Kind irgendwie so einen gewissen Halt, ne? Das hat mich emotional gehalten und war dann auch schön und ja, irgendwie hat es wohl einfach so sein sollen. Also so konnte ich es dann akzeptieren. Und dann hatten wir einen Zyklus Pause, beim nächsten Zyklus nochmal angesetzt. Meine Periode kam auch direkt wieder im gleichen Abstand wie vorher. Es war also irgendwie alles, ja, so, als hätte es so sein müssen. Und dann hat direkt der nächste Versuch zu einem erneuten Treffer geführt. Und da liegt die Mia jetzt neben mir. Und ja, hat sich dann damit angekündigt. Und es war einfach ein ganz tolles Gefühl, dann auf dem Ultraschallbild wirklich dann dieses Embryöchen zu sehen. Wie hat der Frauenarzt so schön gesagt? Da ist der Wurm oder die Würmin, das wissen wir noch nicht. Das war ein Moment, den werde ich auch nicht mehr vergessen. Es war einfach magisch dann und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich dann auch noch mal intensiver mit dem Gedanken dran beschäftigen, mich auf eine Geburt vorzubereiten. Ich hatte den Zugang zum Online-Kurs direkt auch schon bei der Diagnose oder vor der Diagnose mit dem Windei freischalten lassen, wo ich mir hundertprozentig sicher war, den Weg möchte ich gerne noch mal mit der friedlichen Geburt gehen. Und dass ich ihn dann wirklich antreten durfte, dann, ja, das war einfach ein erlösender Moment und da habe ich mich auch richtig drauf gefreut.
Ja, Ja, das glaube ich, wenn man das erlebt hat, dass dann die Freude auch einfach noch umso größer ist und die Erleichterung, dass alles gut aussah dann im Ultraschall, ne?
Genau, die Erleichterung im ersten Moment und dann eben dieses Hangeln von Vorsorgetermin zu Vorsorgetermin im zweiten. Also ich hätte mir definitiv nicht vorstellen können, eine Betreuung ohne ja regelmäßige Ultraschalltermine dann wahrzunehmen. Ich war extrem verunsichert. Ich hatte kein Vertrauen mehr auch in meinen Körper, in die Schwangerschaft, in das Kind, das da in mir heranwächst. Das hat sich erst reguliert, so ab der 20. Schwangerschaftswoche, wo ich dann auch die Kindsbewegungen gespürt hatte. Ich bin auch davon ausgegangen, dass ich die dieses Mal noch früher spüren werde als damals bei der ersten Schwangerschaft. Dann habe ich mich dann auch verrückt gemacht, warum merke ich jetzt ab der 18. Schwangerschaftswoche immer noch nichts? Aber ich hatte eine Vorderwandplazenta, das war dann neu im Vergleich zur ersten Schwangerschaft. Und dann hat man es einfach später auch gemerkt. Und ab der 20. Woche war ich dann, wie gesagt, auch etwas entspannter. Ich konnte merken, da ist wirklich ein Kind in mir drin. Das sind jetzt nicht nur Darmbewegungen, die ich da spüre, sondern das ist mein kleines Baby, das da heranwächst. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich auch in die Schwangerschaft hinein entspannen und habe mich dann auch mit dem Online-Kurs nochmal beschäftigt.
Ah, okay. Weil ich habe mich nämlich gefragt, ob du die Frühschwangerschaftshypnose gehört hast, weil die nämlich genau gegen diese Angst auch wirken soll. Also da geht es genau eben um das Einnisten und dass alles gut wird. Und hat dir das denn irgendwie helfen können?
Genau, ja doch, jetzt wo du es sagst, ist jetzt irgendwie eine Zeit lang schon her, ne? Man erinnert sich gar nicht mehr so an alles, aber diese Hypnose zur Frühschwangerschaft, die hatte ich mir dann auch explizit aus dem Portfolio rausgesucht. Also ich bin richtig auf die Suche gegangen, ich dachte, da gab es doch was, da muss ich mal gucken. Genau. Das hat mir auch wirklich geholfen, dann runterzufahren und ich denke, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich vielleicht einfach noch mehr am Rad gedreht. So habe ich dann schon versucht, da eine Verbindung aufzubauen. Ah ja, ich habe die auch schon gemacht, glaube ich, beim Windei. Und mir ist diese Verbindung nicht so richtig gelungen.
Verstehe.
Und vielleicht hat das dann irgendwie auch schon, als wäre das ein Anzeichen gewesen oder so. Ja, irgendwas, da ist keiner, mit dem ich in Kontakt treten kann. Ganz komisch.
Ja, interessant.
Ja. Aber beim zweiten Mal, wie gesagt, die hat mir dann sehr geholfen, mich dann auch nochmal so ein bisschen auf mich zu konzentrieren und dem Ganzen seinen Lauf zu lassen. Trotzdem brauchte ich aber auch diese visuelle Unterstützung durch die Ultraschalltermine. Das hat mich dann auch gestützt. Was ich auch besonders interessant finde, an mir zu beobachten, ich bin dann beim Ultraschalltermin, sehe, es ist alles in Ordnung, es sieht gut aus, ich gehe nach Hause, dieses Gefühl hält ungefähr 24 Stunden an und dann fange ich wieder an zu zweifeln und in Frage zu stellen. Kann ich mir so ein Gerät eigentlich für zu Hause kaufen? Nee, das macht, wäre total kontraproduktiv, aber es hat mich dann doch, Überwindung ist es ja Quatsch. Es hat mich einfach
Kraft gekostet.
Kraft gekostet, herausgefordert, mich da so lange ruhig zu halten, bis dann eben die Kindsbewegungen da waren. Hinzu kam noch, dass ich ein paar Schmierblutungen hatte, auch leichter Natur. Wenn man dann anfängt zu googeln, hat man direkt einen Abgang. Also das möchte ich auch keiner empfehlen. Eigentlich weiß ich das auch besser, aber es wenn so eine Situation eintritt, bin ich doch jemand, der das dann auch im Internet nochmal nachschlägt.
Ja.
Aber da hatte ich dann schon den ersten Kontaktpunkt nochmal mit meiner lieben Freundin in der Level-1-Klinik, in der ich dann auch entbunden hatte. Ich bin nämlich nachdem die Schmierblutung auch nach meinem Frauenarztbesuch eher nochmal etwas stärker wurde, zu ihr gegangen, weil sie gesagt hat, lass uns doch einfach mal drüber gucken. Ne? Gehen wir mal auf Ursachenforschung, woran liegt es denn, dass diese Schmierblutung auftritt? Und dann hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben meinen Muttermund gesehen mit vorgehaltenem Spiegel auf dem Gynäkologenstuhl. Und der Muttermund war einfach so stark durchblutet, dass er durch die Schwangerschaft und auch durch die vaginale Untersuchung beim Frauenarzt ein bisschen getriggert wurde und dass dann dadurch die Schmierblutung entstanden war. Ja. Wusste ich dann, ging mir danach wieder viel besser. Ne?
Ja. Ja, genau. Wissen ist oft was, was dann Ängste auch nehmen kann. Ne?
Genau, das ist auch für mich so der Grundsatz in allem und vor allen Dingen das, was mir dein Online-Kurs geschenkt hat. Dieses Wissen aufzubauen, wie läuft eine Geburt normalerweise ab, wie kann ich auch während einer Welle mit den Emotionen und mit den Körpergefühlen arbeiten, dass man sich da nicht einfach auf irgendwas einlässt, was so eine Unbekannte dann ist. Das hat mir vor allen Dingen beim ersten Kind geholfen, aber auch beim zweiten war es irgendwie wieder eine Erleichterung im Sinne von, ich habe so einen Fahrplan, so ein bisschen. Die Geburt an sich wird nicht völlig fremd für mich sein, weil ich mir sie schon so oft ausgemalt habe, wie sie sein wird bei der Visualisierung meiner Traumgeburt. Wie stelle ich sie mir vor, wie darf sie sich vielleicht dann tatsächlich auch gestalten? Und wenn irgendwo eine Abweichung geschieht, okay, dann ist es so. Aber ich habe mir vorgestellt, wie mein Geburtsberg aussehen könnte. Und das hat mir auch bei der Orientierung dann in der Schwangerschaft sehr geholfen.
Ja, total gut. Sehr, sehr gut. Und hast du denn genug Zeit gehabt, dann auch die Hypnosen zu machen, oder war das dann eher schwieriger mit einem kleinen Kind zu Hause schon?
Ich erinnere mich noch sehr gut an die Podcast-Folge zu Henrys Geburt damals. Da hatte ich dir gesagt, ich freue mich so sehr, wenn es wieder soweit ist und ich mir diese Ruheinseln am Tag schaffen kann und auf das Üben mit den Hypnosen. Und leider, hörst du zu? Mag ich noch mal haben? Und leider war es dieses Mal nicht so, dass ich mir diese Ruheinseln auch schaffen konnte. Ich möchte fast schon sagen, schaffen wollte. Anfangs oder in der Schwangerschaft mit der Frühschwangerschaftshypnose konnte ich, wie gesagt, wunderbar arbeiten. Die hat mich gestützt. Irgendwann bin ich dann zur Schwangerschaftshypnose gewechselt. Also die habe ich immer schon auch so mehrmals, wöchentlich würde ich jetzt, glaube ich, sagen, eingebaut. Aber meine Hoffnungen auf diese intensive Vorbereitung nochmal mit den Hypnosen hatte ich komplett auf den Mutterschutz gelegt. Das hat ja bei Henrys Schwangerschaft, also Henrys Schwangerschaft, bei meiner Schwangerschaft mit Henry wunderbar gepasst. Warum sollte das dieses Mal also nicht so funktionieren? Dann hatte ich in der Vorbereitung meiner Übergabe an eine neue Kollegin auf der Arbeit unheimlich viel zu tun gehabt. Ich war Henrys Mutter, hatte da dann eben meine Themen dann auch gehabt und war irgendwie so zu 120% ausgelastet mit allem. Konnte dann eben vor dem Mutterschutz noch nicht so richtig in die Vorbereitung starten. Ich hatte mir zwar den Online-Kurs komplett angeschaut, ich glaube so Mitte der Schwangerschaft, fand das auch noch mal ganz toll, dieses Wissen so aufzufrischen. Für mich waren die Inhalte ja auch neu, weil es ein anderer Kurs war als damals.
Genau.
Und was mir unheimlich gut gefällt, ist dieser Kreis der Hingabe. Dieses Thema Hingabe bei der Geburt, das hat mich dieses Mal sehr, sehr getragen. Fand ich unheimlich hilfreich und schön.
Und auch die neue Hypnose dazu, ne? Die gab es ja vorher auch nicht, die Hypnose-Hingabe.
Genau. Die hatte ich aber, glaube ich, tatsächlich nur einmal gemacht. Aber warum, das erzähle ich gerne jetzt. Ich bin am 20. Dezember in den Weihnachtsurlaub gestartet und direkt im Anschluss kam dann die Zeit des Mutterschutzes. Also hätte ich eigentlich wunderbare, sagen wir mal, 7 Wochen oder so Zeit gehabt, mich so ganz auf mich zu konzentrieren und gut, außerhalb der Kita-Schließzeiten dann eben, die hatten ja auch ihren wohlverdienten Weihnachtsurlaub, hatte ich mir dann vorgenommen, da existiere an dem Vormittag nur ich und am Nachmittag kann ich mich dann wieder in meine Rolle als Henrys Mutter dann auch dann so einfinden und vorher bin ich einfach nur die Schwangere, die sich auf ihre Geburt vorbereitet. So, dann hat mein Körper scheinbar gedacht im Weihnachtsurlaub, okay, die war jetzt die ganze Zeit so 120% belastet, jetzt machen wir erstmal langsam, da kam der erste Infekt. Ich hatte eine dicke Erkältung und war dann auch irgendwie schlapp, hatte keine Ressourcen, mich um irgendwas anderes zu kümmern. Ich glaube, Henry war zu dem Zeitpunkt dann auch schon erkältet, mein Mann war erkältet, also alles war irgendwie sehr fordernd. Dann die zusätzliche Belastung durch die Schwangerschaft kam dann auch noch dazu und ich war nicht dazu in der Lage, irgendwas anderes zu machen als, ne, die Symptome so zu behandeln. Dann war ja auch noch Weihnachten,
Ja.
Silvester, Neujahr, meine Mama hatte Geburtstag. Zum Glück konnten wir alle Events zusammen verbringen, aber es war eben dann keine Zeit gewesen für irgendwas anderes. Dann war ich so 1,5 Wochen wieder gesund. Ich glaube, dann hatte ich auch schon angefangen mit der Atemtechnik, die mal zu üben, weil ich die so toll fand bei der ersten Geburt und dann auch die ein oder andere Hypnose zu machen. Dann wurde Henry wieder krank, hatte eine Bronchitis, konnte nicht in die Kita. Dann ging es weiter mit einer Woche Kita. Oder 3 Tagen Kita, genau. Am Freitag mussten wir ihn dann nochmal mit Fieber abholen gehen. Dann dachte ich, ach Mist, ne? Und selber habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt und mein Mann hatte auch schon wieder Schnupfensymptome. Und dann hat sich gezeigt, okay, wir sind scheinbar mit der Grippewelle mitgeschwommen, die über die Kita geschwappt war. Und dann war ich wirklich noch mal am Stück 2 Wochen richtig krank und dann eine Woche noch mit den letzten Symptomen beschäftigt. Meine Nase war zu, meine Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, alles zu. Ich habe überhaupt nichts mehr geschmeckt, 7 Tage lang nichts mehr gerochen. Es war eine absolute Katastrophe. Und dann erinnere ich mich noch, du hattest dann gerade den Wechsel mit deiner neuen Website und der neuen App und dann gab es so einen Techniktermin online, wo ihr alles nochmal erklärt hattet.
Ja,
Und da habe
stimmt.
ich mich dann auch eingewählt. Und so gegen Ende der Fragestunde kam dann eine Frage von einer Frau, die sagte, ich bin jetzt schon seit 1,5 Wochen mit der Grippe beschäftigt. Ich stehe kurz vor ET. Ich habe Angst, dass es jetzt losgeht. Und ich wusste auch aus deinen Podcast-Folgen vorher, der Körper wartet mit einer Geburt, bis es dir wieder besser geht. Zumindest, wenn man sich das dann auch mental noch mal ne, so vornimmt, bitte, bitte warte, bis es dann losgehen kann, bis ich wieder fitter bin, ne, bis ich wieder mehr Kraft aufgebaut hatte. Aber es war so schön, von anderen auch zu hören, dass die gerade die gleichen Probleme hatten, dass mich allein dieser Technik-Check-Termin damals schon also total aufgebaut hatte. Und ich glaube, das war bei mir auch so 10 Tage vor ET gewesen. Und dann letztendlich hat ja mein Körper auch zum Glück auf mich gehört und dann eben nicht schon mit Geburt begonnen. Erst als die Symptome dann wieder abgeklungen sind, ich dann tatsächlich auch mal die Atemtechnik üben konnte, ohne hinter den Atem zu kommen. Und ich wurde auch nicht mehr von Hustenanfällen aus meiner Tiefenentspannung gerissen, während ich bei den Hypnosen dann ja mit dabei war. Das war dann alles eine andere Übungssituation. Ich hatte also ungefähr noch eine Woche oder so, wo es mir gut ging und wo ich dann mich auch wirklich darauf konzentrieren konnte, erstens selber wieder richtig gesund zu werden und zweitens mich dann auch mental wieder auf das Thema Geburt so richtig einzulassen. Genau, ja, so war das.
Wahnsinn, das glaube ich. Und dann hast du nochmal richtig Gas gegeben, sozusagen, mit den Hypnosen. Im Grunde, also nur als Info für jede, die jetzt gerade vielleicht zuhört und schon mal eine friedliche Geburt gehabt hat, das ist alles abgespeichert. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Man kann das so wieder abrufen und diese neuronale Autobahn im Gehirn ist quasi dann schon gesetzt und wird dann einfach mal wieder ein bisschen von Staub befreit, wenn man es ein paar Mal macht, aber mehr, also man muss sie noch nicht neu bauen, sozusagen. Hast du das auch so erlebt?
Absolut. Also ich habe mich gefühlt wie ein alter Hase, der da seine 10 Stufen Richtung Tiefenentspannung easy hinter sich, was heißt hinter sich bringt, runtergeht, ne? Ich hatte die Hypnosen angemacht und vor allen Dingen diese schöne Musik im Hintergrund, die berührt mich auch total emotional. Und also deine Stimme ist auch sehr wertvoll, verstehe mich nicht falsch, aber diese Musik, die hat mich nochmal unheimlich in dieses entspannte Gefühl dann auch begleitet. Mein sicherer Ort, den du ja auch in der Visualisierung anleitest, war genauso wie damals in der ersten Schwangerschaft. Ich habe mich also an den genau gleichen Ort begeben, an genau die gleiche Anordnung von ja, von Dingen sage ich jetzt einfach mal, die dann da stehen. Meine Gebärmutter zum Beispiel habe ich mir immer vorgestellt, dass ich da wie in so ein Tauchbecken reinspringe, durchs Fruchtwasser schwimme und dann mein Kind dort sehe. Das war die Tür links und die Tür rechts war so mein sicherer Ort, den ich mir so ausgemalt hatte. Ein Urlaubsort in der Sauna, tiefenentspannt, da vorm Saunaofen. Das war so mein Bild und das war noch so präsent. Es war total interessant, dann auch selber zu merken, okay, es existiert immer noch irgendwie in mir und ist immer noch für mich da. Auch in anderen Situationen, wo ich eine tiefenentspannte Haltung sehr gut gebrauchen kann, was Schmerzempfinden anbelangt. Da durfte ich nämlich auch eine Erfahrung machen in der Schwangerschaft. Ich hatte was ich vorher noch nie gehört habe, dass sowas überhaupt gibt, einen thrombosierten Hämorrhoidalknoten, was sich
Nicht
schon
gut.
vielleicht ein bisschen schmerzhaft anhört. Ich kann sagen, dass das Entfernen oder das Aufpieksen und Bearbeiten dieses Dings unter örtlicher Betäubung jetzt wirklich nicht sehr angenehm war. Es wurde mit Eisspray betäubt und mich hatten da drei Frauen in der Mangel sozusagen. Ich war sehr dankbar, dass ich nur von Frauen umgeben war, weil in dieser exponierten Lage habe ich mich jetzt auch nicht so unbedingt wohl gefühlt. Aber durch das tiefe in den Bauch reinatmen und mich tief entspannen, konnte ich den Eingriff auch hinter mich bringen, ohne großes Schmerzempfinden. Und ich glaube, jede Frau, die sich vorstellt, was ich da vielleicht gemacht habe, oder was ich da vielleicht empfunden haben könnte, kann sich vorstellen, dass das wirklich ein schmerzhaftes Unterfangen war. Was im Vergleich zur Geburt muss ich jetzt wirklich, also möchte ich hier an dieser Stelle zugeben, schlimmer war für mich als das, was ich dann nachher erlebt habe. Aber trotzdem, dieses ja, mit der Hypnose oder mich dann tief zu entspannen, hat mir in dem Moment auch weitergeholfen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele, die diese Techniken halt darüber hinaus, also über Schwangerschaft, Geburt hinaus eben nutzen für ihr Leben, auch nicht nur was Schmerzerleben angeht, jetzt beim Zahnarzt, Gynäkologin oder wie auch immer, sondern auch eben ja für alle möglichen Situationen, wenn man zum Beispiel ganz schnell entspannen will, weil man weiß, man hat nicht viel Zeit, um zu regenerieren. Da ist halt die Hypnose einfach die, würde ich sagen, schnellste Möglichkeit, ganz tief zu entspannen. Also ich glaube, oder ich für mich habe den Eindruck sogar besser als so ein Powernap, dass man dann wirklich wieder gut bei Kräften ist danach.
Ja, also von daher nochmal danke für diese Tools, die man da an die Hand
Sehr
bekommt. Das hat mir auch so in der Schwangerschaft dann außerhalb der mentalen Geburtsvorbereitung dann
gerne.
weiterhelfen können. Genau.
Voll, voll. Wenn du dich fragst, wie du am besten mit der geburtsvorbereitenden Hypnose starten kannst, dann möchte ich dir meinen Kurs ans Herz legen. Dort nehme ich dich an die Hand und bringe dir Schritt für Schritt alles bei. Teil des Kurses sind auch meine wissenschaftlich untersuchten Audiohypnosen für die Schwangerschaft und die Geburt und danach. Leicht abrufbar über die praktische App. Alle Infos auf meiner Website. Jetzt weiter mit der Folge.
Ich hatte mir ja damals bei Henrys Geburt auch einen Wunschtermin ausgesucht für seine Geburt. Das war damals der 3.5., das war eine Punktlandung, das hatte gepasst. Und so ähnlich war es dann auch wieder gewesen. Dieses Mal war es der ET selbst, der 12.2. Und ja, Spoiler, es hat nicht gepasst dieses Mal. Aber nichtsdestotrotz, in den Hypnosen hatte ich auch wieder visualisiert meinen Muttermund, der mit einer Schleife verschlossen ist. Auf dieser Schleife war der 11. Februar aufgedruckt als das Datum, ab dem sich der Muttermund öffnen dürfte. Und dann am 12.2., das habe ich dann so vor mir gesehen, wie auf einem Handy-Display oder auch mal auf einem Kalenderblatt, dann tatsächlich die Geburt von mir. Ich hatte auch ein Malen-nach-Zahlen-Bild für Erwachsene noch bearbeitet. Das hat mich dann auch so während der Vorbereitung für die Geburt schön beschäftigt. Ich mag sowas unheimlich gerne, wenn man den Kopf so ein bisschen ausschalten kann und dann malt und dann nachher so ein tolles Ergebnis hat. Während dem Malen habe ich mir dann auch alte Podcast-Folgen angehört und vor allen Dingen die Geburtsberichte. Die finde ich immer noch total wertvoll und ich finde es unheimlich schön, anderen Frauen zuzuhören, wie sie ihre Geburten erlebt haben, wie sie Wendungen gemeistert haben oder wie ja magisch das Erlebnis einfach war, weil ich auch schon so eine Erfahrung machen durfte und mich jetzt auch unheimlich freue, dass ich das jetzt wieder teilen darf. Das kann ich auch nur jeder empfehlen, ne? Diese Geburtsberichte sich anzuhören, anzuschauen, jeder nach seiner Fasson auch durchzulesen, ist einfach für mich auch sehr, sehr wertvoll gewesen. Und hat mir dann auch Spaß bereitet, ne, während dem Malen dann da so zu sitzen. Und dann war ich noch bei einer geburtsvorbereitenden Massage gewesen, einen Tag vor ET, habe dann in der Nacht mein Mal-nach-Zahlen-Bild finalisiert und war bereit. Ne, der 12. Februar, der Tag, an dem mein Kind geboren werden sollte, war da, die Mia durfte kommen. Und dann hatte ich allerdings nach einer Nacht ohne besonderen Vorkommnisse am Morgen des 12.2. gemerkt, okay, da ist jetzt noch gar nichts passiert. Ich habe jetzt noch 12 Stunden Zeit oder so. Vielleicht kommt ja doch noch Blasensprung oder Wehen setzen ein. Und ja, vielleicht passiert doch noch was. Ich habe mich dann auch so verhalten, als wäre ich unter Geburt. Ich habe mein Handy gemieden, ich habe mir viel Zeit für mich genommen. Ich hatte mir ein Vollbad eingelassen mit Udöl. Das ist so ein Öl von der Bahnhofsapotheke zur Anregung der Gebärmutter. Das hatte ich damals auch bei Henry schon eingesetzt und war auch felsenfest davon überzeugt, okay, ne, das ja, stimmt mein Körper irgendwie noch mehr auf den Geburtsprozess ein. Damit kann man sich, wie gesagt, einmal den Bauch einreiben oder auch ein Vollbad nehmen. Von der geburtsvorbereitenden Massage am Vortag war ich auch noch voller Öl und hätte eigentlich am Abend vorher auch schon gut mal duschen oder baden können, aber irgendwie hatte ich keinen Bock mehr. Ich bin dann einfach so ölig ins Bett und am nächsten Tag habe ich es dann abgewaschen in der Badewanne. Ich habe positive Affirmationen gehört, Geburtsbeginn mental fördern, eine Hypnose, die ich unheimlich schätze und dann auch mehrfach an diesem Tag gemacht hatte. Was habe ich noch gemacht? Im Bett gelegen, geruht, weiter Hypnosen gehört und irgendwann die Zeit schritt fort. Henry wurde dann bald aus der Kita abgeholt von meinem Mann. Die sind dann noch ein bisschen unterwegs gewesen, sodass ich noch mehr Zeit für mich alleine hatte. Aber irgendwann ist dann doch ja, der Zeitpunkt gewesen, wo ich die Erkenntnis hatte, das wird heute nichts mehr werden. Ne? Schade, habe ich mir schön ausgemalt, aber ich bin scheinbar doch keine Visualisierungskünstlerin. Ich bin keine Hellseherin. Das musste ich dann erstmal verdauen in dem Moment.
Und es gibt natürlich auch immer noch das Kind, ne? Also man selber hat eine Vorstellung davon, was könnte ein guter Geburtszeitpunkt sein. Und dann gibt es eben das Kind, das auch noch die eigenen Pläne verfolgt und vielleicht einfach auch noch nicht bereit war, noch nicht ausgebacken war sozusagen. Und das ist eben auch wieder mit dieser großen Überschrift oder Unterschrift Hingabe ganz gut zu vereinbaren, ne? Zu sagen, ja, letztendlich gebe ich mich dem hin, was mein Körper, was mein Baby da jetzt gerade eben brauchen und machen, und ich wäre dann so weit, so ungefähr, ne?
Genau. Genau. Ich hatte auch ganz vielen von meinem Wunschgeburtstag für sie erzählt. Sogar der Frauenärztin bei der letzten Vorsorgeuntersuchung vor ET, den hatte ich gesagt, ja, können wir bitte den nächsten Termin nicht auf den ET selbst, sondern auf den Tag nach dem ET legen, weil ich möchte den ET eigentlich gerne treffen. Und die so, ja, klar, ne, machen wir gar kein Problem, den brauchen sie ja dann eh nicht. Ne? Und so, ich war dann überall, ne, wo ich dann erzählt hatte, okay, auch der felsenfesten Überzeugung, das wird dieses Mal wieder funktionieren. Ich habe dann zwar scherzhaft immer so dazu gesagt, ach, ich habe jetzt so vielen Leuten schon davon erzählt, ich denke, die Mia wird mir ein Schnippchen schlagen und sagen, hey, hier geht's lang, ne? Und ich komme dann, wann ich will und nicht, wann du mich hier raushaben möchtest. Dass es letztendlich dann so war, hat mich aber doch ein bisschen enttäuscht. Ne? Aber ich hatte dann an dem Abend des 12. Februars noch mit meiner Familie auch geschrieben und mit einer lieben Freundin, dass ich ja, dass ich doch schon eine enttäuschte Erwartung hatte an diesen Tag. Aber irgendwie hat es mich auch entspannt, nicht diejenige zu sein, die hier absolut zu 100% die Zügel in der Hand hält, sondern dass ja, ich auch noch, dass da noch jemand anderes ist, der mitbestimmt. Und ja, das war irgendwie dann doch eine entspannende Situation. Ich bin dann auch ins Bett gegangen. Ich hatte noch meinen Mann gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Wie mache ich denn jetzt weiter? Lebe ich jetzt einfach mein Leben oder was soll ich machen? Und der so, ja, vielleicht könnte ich einfach ganz normal weitermachen. Es ist ja nichts passiert, ne? Es ist doch alles noch genau so, wie es vorher war. Und wir warten jetzt einfach, wie sich das Ganze weiter gestaltet. Okay. Habe ich dann auch Folge geleistet. Wir haben ganz normal zu Abend gegessen. Wir sind ins Bett gegangen. Ich bin eingeschlafen. Und dann bin ich von einem deutlich hör- und spürbaren Plopp oben in meinem Bauch aufgewacht und wusste noch, bevor das Fruchtwasser gelaufen ist, dass das die Fruchtblase war. Habe auf die Uhr geguckt und ich glaube, es war 1:11 Uhr am 13. Februar. Und ich habe nur so gedacht, echt jetzt? Willst du mich veräppeln? Aber gut, es war, ne, für mich war das dann auch okay. 13. Februar, der Blasensprung kündigt hier den Beginn meiner Geburt an. Es darf jetzt so sein und ich habe mich gefreut.
Das glaube ich. Wie schön. Wie ging es dann weiter?
Also zuerst habe ich mal auf die rechte Bettseite getippt. Und habe meinen Mann wach machen wollen. Als der nicht sofort reagiert hat, habe ich direkt nochmal aufstehen, ne? Die Blase ist geplatzt. Der Henry hat geschlafen in seinem Zimmer. Ich war direkt ja, unter Adrenalin, bin ums Bett gelaufen, ins Bad. Da ist dann meine klatschnasse Unterhose auf den Boden gefallen. Ich habe dann gesehen, das Fruchtwasser ist klar, also alles in Ordnung. Habe mich dann zunächst mal auf die Toilette gesetzt. Hab funktioniert. Ich hatte mir vorher meine bereitgelegten Wochenbetthöschen und Einlagen mitgenommen, weil mir das beim letzten Mal auch schon geholfen hatte. Dann einfach nicht dieses Gefühl zu haben, okay, ich laufe hier ständig aus und habe nichts zum Auffangen, sondern eben da hält mich was. Habe das dann auch dieses Mal genauso geplant und durchgezogen, bin zurück zu meinem Mann ins Bett. Habe mich hingelegt und dann ist so die Unsicherheit noch mal ein bisschen gekommen. Ich habe dann angefangen, am Körper zu zittern, habe gemerkt, okay, hier ist gerade ein krasser körperlicher, aber auch mentaler Prozess im Gange. Ich muss jetzt erstmal runterkommen und mich drauf einlassen. Ich hatte dann auch zu meinem Mann gesagt, oh, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen, kannst du mich bitte festhalten, ne, dass dieses Zittern so ein bisschen eingedämmt wird. Was mache ich denn jetzt? Habe ich ihn gefragt. Dann hat er gesagt, du hast mir erzählt, wenn du den Blasensprung, wieder einen Blasensprung haben solltest, dann möchtest du dich hinlegen und noch versuchen zu schlafen. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das dann jetzt, oder? Ne, macht er, ja, genau, probier das doch jetzt einfach mal. Natürlich hat von uns keiner mehr geschlafen, also das war irgendwie ja eher so
Zu
ein Abwarten, auf jeden Fall von meiner Seite. Bei meinem Mann war es eine aufregende Haltung, ne? Wie geht's jetzt weiter? Der hat sich auch im Nachhinein, hat er mir erzählt, immer Plan A, Plan B, Plan C zurechtgelegt. Wenn jetzt A passiert, dann mache ich das. Wenn B passiert, dann gehe ich so vor. Ganz interessant. Ich wollte auch eigentlich meine Mutter direkt anschreiben, weil wir gesagt haben, okay, wenn es losgeht, ne, damit sie Bescheid weiß und sich dann um Henry kümmern könnte. Aber ich wollte dann nach dem Blasensprung doch erstmal schauen, was passiert jetzt als nächstes. Ich hatte am Vortag noch gelesen, dass der Körper von Zweitgebärenden schneller auf einen Blasensprung reagieren kann, als bei Erstgebärenden, weil der Körper einfach schon weiß, okay, ne, das ist der Weg, den kann ich jetzt gehen. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass mich die ersten Wellen vielleicht überrollen würden und ich dann schnell in die Klinik aufbrechen wollen würde. Hat sich dann aber so gezeigt, dass die ersten Wellen sich so langsam und gemütlich, aber deutlich merkbar alle 10 Minuten angekündigt hatten und dass sich mein Körper so angefangen hatte einzuschwingen. Und als ich das gemerkt habe, ich werde hier nicht überrollt, ich merke die Wellen kommen, ich kann jede für sich willkommen heißen. Alle 10 Minuten ist absolut machbar. Ich erinnere mich sogar daran, dass ich ausgerechnet hatte, wie viele sind das dann in der Stunde, weil es nicht so besonders schwer, 6 Wellen in einer Stunde, das schaffe ich. Ne? Und dann konnte ich mich hinein entspannen und habe mich dann nach der ersten Stunde bei meinen Eltern gemeldet, hatte denen geschrieben, okay, ne, es sieht jetzt so aus, als würde was starten. Blasensprung war um 1 Uhr, die letzte Stunde hat so und so ausgesehen. Wir geben euch Bescheid, wenn wieder, also wenn wir euch brauchen. Ne? So im Sinne von, meine Mutter kann sich erstmal zu Hause entspannen. Spannend. Natürlich war sie nicht entspannt, aber sie braucht jetzt nicht aufzubrechen, um Henry dann zu hüten, sondern bleibt bei sich zu Hause. Und für mich war es irgendwie ein besseres Gefühl zu wissen, ich bin hier für mich. Also das ist jetzt meine Zone sozusagen, in der arbeite ich und in der darf ich sein, ohne dass ich das Gefühl habe, jemand im Außen wartet vielleicht drauf, dass er gebraucht wird. Irgendwie hatte ich so ein Gefühl von, ich bin lieber für mich. Natürlich waren mein Mann und Henry auch noch mit dabei. Mein Mann hat sich sehr zurückgehalten, ist dann irgendwann aufgestanden, weil er nervös wurde und sowieso nicht mehr schlafen konnte und letzte organisatorische Sachen noch dann erledigt hat. Und ich bin dann in meiner Welt geblieben, auch ohne die Kopfhörer dieses Mal. Ich hatte mir mein komplettes Technik-Equipment wieder vorbereitet, wie bei Henrys Geburt. Hatte meine Kopfhörer, meinen MP3-Player bespielt mit den Hypnosen zur mentalen Geburtsvorbereitung. Die hatte ich noch vom letzten Mal. Da hatte ich gedacht, okay, wenn es irgendwie dazu kommt, dass ich nochmal Unterstützung brauche, um in den Prozess einzufinden, dann hat die mir so gut geholfen, das möchte ich dieses Mal wieder machen. Und dann eben die geburtsbegleitende Hypnose dann auch aufgespielt. Aber es war mir nicht danach, mir Kopfhörer in die Ohren zu setzen. Ja, ich wollte einfach in meinem Raum bleiben und war wie ein alter Hase eigentlich mit meinem Mantra beschäftigt, weich und weit und konnte mit visualisieren und ja, meiner inneren Stimme im Kopf da wunderbar arbeiten.
Ja, das ist sehr oft auch so eine Frage, ne? Wenn man die friedliche Geburt macht, muss man dann auf Kopfhörern die Hypnose hören? Und das ist ein schönes Beispiel für nein. Also viele machen das schon, auch gerade bei der ersten Geburt. Und gleichzeitig gibt es auch bei vielen den Moment, wo sie sagen, ach, jetzt lege ich sie auch zur Seite, die Kopfhörer, jetzt brauche ich sie gar nicht mehr. Oder dass man sie vielleicht auch gar nicht braucht, weil man eben diese neuronale Autobahn sowieso schon im Gehirn ausgebaut hat und man kann dann einfach ohne Aufnahme auf der entlang sausen und das funktioniert ganz wunderbar, total schön, toll.
Also es war bei mir auf jeden Fall so gewesen. Was dazu kam, waren so in meinem Kopf dudelten zum Teil Lieder von Henrys Einschlaftoni. Da hat so ein Einschlaftoni mit klassischer Musik. Das hatte ich irgendwie so im Ohr. Und auch andere Lieder, die mir heute, wenn ich sie höre, unheimlich nahe gehen und viel
Das
bedeuten,
glaube ich.
obwohl es ums Rechnen lernen geht. Aber das,
Ja.
was ich halt im Ohr hatte, das hat mich
Ja.
da unter Geburt begleitet und war ja total ja, berührend, auch jetzt noch im Nachhinein.
Das glaube ich. Ja.
Dann ging es auch so weiter. Ne? Die Nacht hat sich dann, also wie gesagt, Blasensprung gegen 1. Ich hatte um 2 Uhr Kontakt mit meiner Familie. Gegen 6 Uhr ist so unsere normale, langsame Aufstehzeit. Gegen 6:30 wird Henry wach. Und ich hatte es auch bis dahin easy geschafft, mich weiter auf mich zu konzentrieren und mit den Wellen zu arbeiten. Die kamen in regelmäßigen Abständen, die kürzer wurden, sie wurden intensiver. Also schien ja alles so zu laufen, wie es eigentlich sein muss. ne, unter Geburt. Ich hatte mich zwischenzeitlich nämlich gefragt, bin ich konzentriert genug, eben wegen dieser Lieder, die ich so im Kopf
Ja.
gehört habe, ne? Bin ich konzentriert genug, gebe ich dem ganzen Prozess so viel Aufmerksamkeit, wie er erfordert, oder mache ich irgendwas falsch? Das war aber irgendwie so eine kurze Phase der Unsicherheit, die dann auch von meinem Mann schön begleitet wurde. Der hat mir da immer geholfen, mich wieder zurechtzufinden, auch wenn ich den größten Teil der Zeit eben alleine war, weil er, wie gesagt, aufgestanden war und noch organisiert hatte. Hatte ich immer das Gefühl, der Bereich außen, mein Außen ist geschützt, ich kann mich hier komplett auf mich konzentrieren und es funktioniert. Also diese Rückfragen, konzentriere ich mich genug, wurden dann gleich aufgelöst von, es passt alles, es läuft. Die Wellen sind intensiv, sie sind wunderbar handelbar. Ich habe richtig gemerkt, wie sie heranrollen, wie sie dann ihren Zenit haben, wie sie wieder weggehen sozusagen. Und ich konnte jede einzelne willkommen heißen und mich da komplett drauf einlassen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich manche Wellen, muss ich wirklich, also es wehe wäre total das falsche Wort in dem Moment. Es waren wirklich eher dieses wellenartige, starke Körpergefühl, dass da manche dabei waren, wo ich das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt nicht alles Wasser an Land geschwappt, sondern nur die Hälfte. Und dann kam die nächste Hälfte. Und dadurch hat sich diese Welle länger angefühlt, aber weniger stark. Wo ich dann auch
Ja.
kurz gedacht habe, ah, ist das in Ordnung
Ist das
so? Aber
richtig?
ja, genau, ist das richtig? Mache ich das
Oh.
richtig nach Lehrbuch? Aber das war ja ganz besonders. Ich musste auch also während dieser Eröffnungs- oder Latenzphase ein paar Mal auf Toilette gehen, wo ich auch Stuhlgang hatte. Das möchte ich erzählen, weil es schon herausfordernd war und man musste dann aus dem Bett raus. Also ich habe die ganze Zeit eigentlich im Bett gelegen, immer auf der linken Seite, bin dann aufgestanden, bin zur Toilette gegangen. Das ging auch, hat halt mehr Zeit erfordert, weil man sich dann nochmal sauber machen musste. Dann habe ich die Wochenbetteinlagen gewechselt, die von Fruchtwasser durchtränkt waren. Und habe dann auch zum Teil, also ich habe immer geguckt, dass ich die Wehenpause erwische, wo ich dann diesen Toilettengang eintakte. Aber manchmal hat es nicht ganz geklappt, wo dann doch die nächste schon kam. Da habe ich mich dann tief aufs Waschbecken aufgestützt, das Becken so hin und her bewegt und bin dann wieder zurück ins Bett in meine ursprüngliche Position. Mein Mann hatte dann auch Handtücher untergelegt, weil das Fruchtwasser doch dann zum Teil rausgelaufen war. Und damit ich dann schön trocken liege, er hatte mich auch gefragt, ob ich mich mit seiner Decke zudecken möchte, weil meine ja schon ganz nass wäre. Da habe ich gesagt, dann mache ich die ja auch nur dreckig, ne? Es ist gut, so wie es ist. Er hat mir auch warme Socken angezogen, ne? Also das alles, was man sich so im Vorhinein vorgestellt hat, was vielleicht eher so im Kreißsaal passiert oder so, meine Kreißsaaltasche, wo die warmen Socken drin waren, das hat er dann eben bei uns zu Hause gemacht. Und das hat so alles gut funktioniert, trotz dieser ja, Störungen eben, wo ich dann zur Toilette musste und dann erstmal wieder zurück. Aber dann ja, ging es einfach weiter. So ungefähr bis 6:30, wo unser Sohn dann wach wurde. Der kam dann auch gleich zu mir ins Zimmer. Mein Mann hatte ihm erklärt, dass sich seine kleine Schwester auf den Weg gemacht hatte und dass die Mama sich ganz doll konzentrieren muss. Das hört man daran, wie ich atme, und hat ihn dann so auch wunderbar begleitet.
Toll.
Aber in den Wehenpausen oder Wellenpausen war ich ganz im Außen auch bei meinem Sohn. Ich habe dann mit ihm gesprochen, habe gesagt, ja, ist alles gut, ne? Oh, die Mia hat sich auf den Weg gemacht, wie schön. Und wenn dann die nächste Welle kam, war ich aber auch wieder ganz weg. Und das,
Ja, das heißt, du konntest gut switchen.
genau, dass das für mich funktioniert hat und
Ja.
auch, dass mein Sohn das so akzeptiert hat. Es hätte ja auch sein
Ja.
können, dass der dann kommt, Mama, Mama, ne, und hätte weggeholt werden müssen. Hätte ich total schade gefunden. Also er war
Ja.
entweder vielleicht sogar auch intuitiv da eher unterstützend. Ganz spannend.
Toll. Ja, toll. Habe ich auch schon öfter gehört von Kindern, dass die so ganz liebevoll dann bei der Mama sind und nicht stören, tatsächlich, als würden die dann noch gut damit verbunden sein, spüren können, was gerade gebraucht wird oder was gerade hilft.
Ja, das war also hier ganz toll. Ich habe dann auch nachher, als die zwei aufgestanden sind und in die Küche gegangen sind, mich nicht ganz abschirmen wollen. Also ich habe die Geräusche auch noch wahrgenommen, habe gehört, dass sie auch dann Lieder vom Toni, ne, die ich dann vorher auch schon so im Kopf dudeln hatte, angemacht hatten. Und das hat mich dann auch irgendwie so in meiner Wehenarbeit da begleitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich möchte jetzt gern in die Badewanne. Das hatte ich mir auch so ausgemalt. Und ich hatte mir auch wieder eine Wassergeburt gewünscht. Das hatte ich damals bei der Geburtsvorstellung dann in meinem Geburtsplan auch nochmal reingeschrieben, besprochen, und war da auch felsenfest von überzeugt, dass es dieses Mal wieder so wird. Was mir beim letzten Mal halt verwehrt, geblieben war, war ein Entspannungsbad. Und da habe ich mich dieses Mal, weil ich zu Hause sein konnte, total drauf gefreut und hatte das auch ganz fest vor, dass wir das dann jetzt machen. Und ich hatte dann in dem Moment danach gefragt und dann passierte eine Zeit lang nichts. Und dann habe ich gedacht, haben die mich vergessen, die zwei? Und habe dann nochmal danach gefragt. Und mein Mann war einfach total damit beschäftigt, Henry für die Kita fertig zu kriegen. Und dann stand die Badewanne auf seiner Prio-Liste nicht ganz so weit oben wie auf meiner. Gut, da habe ich dann nochmal mit Nachdruck gesagt, ich möchte jetzt gerne in die Badewanne. Und dann haben sie sich auch gleich ans Werk gemacht. Mein Sohn hat dann da gestanden mit dem Duschkopf und hat das Wasser einlaufen lassen. Ich weiterhin im Bett, aber mit meinem Ohr eben dann im Bad. Hatte schon eine Überschwemmung befürchtet, aber auch da hat er super mitgemacht. Und ja, als das Wasser dann eingelaufen war, mein Körpergefühl hatte sich zwischenzeitlich doch verändert. Also ich hatte gemerkt, okay, der Impuls in die Badewanne zu gehen, der wird begleitet von einem anderen Körpergefühl. Das Ganze wird intensiver, erfordert nochmal mehr Aufmerksamkeit. Und bis ich dann in der Badewanne war, hat auch ein bisschen gedauert. Also die ist zwei Zimmer weiter entfernt gewesen vom Schlafzimmer. Ich bin dann zuerst auf dem Bett einmal in der Kindsposition geblieben, habe gemerkt, okay, da wird der Druck einfach größer, bin dann ziemlich bodennah ins Bad, weil ich nicht die ganze Erdanziehungskraft auf mich wirken lassen wollte. Bin dann in die Badewanne und das warme Wasser, also ich habe dann selber auch nochmal die Temperatur fein reguliert, sodass es schön warm war und da habe ich mich wieder sehr entspannt gefühlt, aber auch bei jeder Welle gemerkt, okay, da ist jetzt richtig Fahrt dahinter. Mein Sohn kam dann zwischenzeitlich, hat so am Wasser geplanscht und in der Wellenpause habe ich dann auch nochmal mit ihm gesprochen. Aber ich habe gemerkt, es fiel mir schwerer, mich ins Außen zu begeben. Also ich war schon mehr daran interessiert, jetzt wirklich nur noch die Konzentration auf die Geburt zu haben. Weil im Nachhinein hat es ja, also das war schon volle Lotte Geburt sozusagen. Ich hatte mich im Bett selber dann gefragt, war es das jetzt tatsächlich schon mit Eröffnungs- oder mit der Latenz-Eröffnungsphase, soll es das schon gewesen sein, weil es sich bis dahin angefühlt hat wie ein wunderschöner, anstrengender Spaziergang. Ne, und dann war ich da in der Wanne und ich habe gemerkt, okay, das Gefühl kenne ich von meiner ersten Geburt, da ist ja, da geht was vor sich. Und es war dann circa 8 Uhr, als mein Mann mit Henry zur Kita aufbrechen wollte. Und dann hat der Henry sich noch von meinem dicken Bauch verabschiedet. Das war das letzte Mal, dass er ihn sehen würde. Ich lag weiter in der Wanne. Und dann sind die 2 Grad aus der Badezimmertür raus und ich habe gemerkt, nee, das will ich nicht mehr. Ich fühle mich unsicher, habe dann meinen Mann zurückgerufen und darum gebeten, dass ich doch mitfahren könnte, weil ich sonst Angst gehabt hätte, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig in die Klinik. Und da hat er mich über die Uhrzeit informiert. Er hat dann so zu mir gesagt, Christina, es ist jetzt 8 Uhr. Ich habe dann, glaube ich, ziemlich unfreundlich geantwortet, ja und? Er wollte einfach nur sagen, okay, es ist jetzt 8 Uhr. Ja, ich habe aber gemerkt, dass bei mir kurz vor knapp ist. Ne? Ich möchte jetzt hier raus, ich möchte jetzt mitfahren. Und da merkte man schon, für Kommunikation habe ich keine Kraft mehr aufbringen können. Das war einfach alles konzentriert auf diesen Prozess. Ich habe mich dann aus der Badewanne gehievt, bin in mein vorbereitetes Outfit geschlüpft. Das fand ich auch sehr wichtig, dass man alles, was man machen möchte in seinen Abläufen, so gut wie möglich vorbereitet hat, damit man sich keine Gedanken mehr über irgendwas machen muss.
Ja, das ist ein super Tipp.
Und das hat mir dann auch geholfen zu wissen, was sind jetzt die nächsten Schritte. Ich hatte dann noch darum gebeten, dass mir eine Wärmflasche gemacht wird. Die hatte ich mir dann so hinten in den Rücken reingelegt und dann sind wir, oder dann hat er, mein Mann sich dann um das ganze Orga-Zeug gekümmert, hat dann unsere Sachen zusammengepackt, Henrys Kita-Sachen zusammengepackt. Ich bin dann angezogen hier ins Wohnzimmer gekommen. Und dann kam die nächste Welle. Da habe ich schon gemerkt, okay, also die muss ich jetzt wirklich vertönen. Der muss ich alle Aufmerksamkeit geben, die ich so aufbringen kann. Ich habe gemerkt, der Druck ist unheimlich stark jetzt schon. Und mein Sohn stand daneben und guckt so und sieht seine Mama da laut ja, Töne von sich geben, die er mit Sicherheit noch nicht von mir gehört hat. Und war total unbeeindruckt. Also es war für ihn, ne, alles gut. Und dadurch, dass ich gesehen habe, okay, für den ist alles gut, habe ich mich auch weniger gesorgt, weil ich bin fest davon überzeugt, dass mein Unterbewusstes wollte, dass der Henry seine ganz normale Routine durchlaufen kann, dass er keinen Bruch in seiner Routine hat, ne? Dass nicht die Oma kommen muss, um ihn zu betreuen, sondern dass er ganz normal in die Kita gehen kann wie sonst. Ich weiß nicht, ob die Geburt vielleicht dann sogar noch schneller verlaufen wäre. Möglich wäre es ja, ne? Genau. Dann sind wir zum Auto. Wir haben hier, also wir wohnen in einem Haus mit mehreren Parteien und Tiefgarage. Der Aufzug verbindet dann unsere Etage mit der Tiefgarage. Ich bin dann mit meinen Männern raus in den Aufzug, habe die dann vorgehen lassen, weil ich die nächste Welle so in der Aufzugtüre genommen habe. Bin zum Auto, habe mich dann so auf den Beifahrersitz gequetscht, was mit dem dicken Bauch ja auch nicht mehr so einfach war. Grundsätzlich schon und unter Geburt habe ich gemerkt, okay, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ich hatte mich dann bestmöglich an allen Seiten abgestützt und trotzdem waren alle die Bordsteinkante, Schlaglöcher, das war echt krass herausfordernd. Wusste ich bis
Das
zu
glaube
dem
ich.
Zeitpunkt nicht. Ich habe immer gedacht, wenn Frauen erzählt haben, dass Autofahren unter Geburt, also als Beifahrerin, dann wirklich herausfordernd und anstrengend ist, ach ja, da kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Was soll das? Ne? Aber das war für mich, mich dann zu konzentrieren. Und dem Gefühl, auch den Raum zu geben, sehr anstrengend, dann so in meiner Geburtsarbeit. Nicht, ich hatte keine Angst bekommen, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber es war einfach, ja, die Hyperfokussierung, die Konzentration auf dieses Gefühl und zu versuchen, okay, sich nicht von den anderen Dingen ablenken zu lassen und dann vielleicht doch in so eine Spirale zu kommen, wo man dann ja unsicher oder verängstigt sogar ist. Das ist mir aber zum Glück gut gelungen. Wir standen dann vor der Kita, die ist 3 Fahrminuten entfernt mit dem Auto. Henry ist mit meinem Mann in die Kita reingegangen. Ich bin mit meinen Wellen im Auto sitzen geblieben. Das finde ich auch, also ich weiß nicht, ob mich jemand gesehen hat, aber ne, ich habe mich hier so festgehalten an dieser Halterung im Auto, vorne abgestürzt, mal deutlich gesehen, dass ich zu arbeiten hatte. Ich fand das Bild selber, wenn ich mir es so vorgestellt habe, total witzig, wie ich da vor der Kita stehe, im Auto sitzend. Genau. Und dann sind wir auch direkt weiter zur Klinik gefahren und dort angekommen, hatten wir dann einen Parkplatz gefunden. Was ich interessant fand im Vergleich zu meiner ersten Reise zur Klinik bei Henrys Geburt, war, ich war mehr mit Augen auf und selber auch noch am Organisieren, aber es hat mich nicht gestört. Bei Henrys Geburt hatte ich auch damals in der Klinik so einen B-Streptokokken-Abstrich machen lassen. Der war damals positiv gewesen. Das hieß, ich muss direkt nach dem Blasensprung dann in die Klinik aufbrechen und dort gibt es dann Antibiotika. Dieses Mal hatte ich einen negativen Abstrich. Ich glaube, dass ich das selber positiv beeinflussen konnte durch Nahrungsergänzungsmittel. Auch an der Stelle der Tipp, also falls ihr da draußen B-Streptokokken haben solltet oder bei der letzten Geburt hattet, kann man mal drüber nachdenken. Vielleicht gibt es da auch die
Probieren.
Möglichkeit, ne, das dann positiv zu beeinflussen. Also ich bin davon überzeugt, bei mir war es so. Deswegen konnte ich auch überhaupt diese schöne lange Latenz- und Eröffnungsphase zu Hause verbringen und musste nicht direkt aufbrechen. Ergo war aber auch der Weg zur Klinik weniger entspannt als damals. Hier war ich jetzt schon direkt so voll unter Geburt und damals war es so, okay, mein Körper schwingt sich langsam ein und es dauert noch 14 Stunden, bis es dann soweit ist und das Kind geboren wird. Hier war es 1 Stunde. Ab Abfahrt zu Hause bis zur Geburt
Wahnsinn.
unserer Tochter verging ungefähr 1 Stunde. Als mein
Krass.
Mann gesagt hat, es ist jetzt 8 Uhr, wussten wir noch nicht, dass um 9:04 dann unser Kind schon da sein würde. Aber ne, so
Ach,
war es.
Wahnsinn.
Ja, genau. Ach, ja, an der Klinik angekommen, haben wir uns dann entschieden für die langgezogene Rampe. Keine Bewegung mehr ins Becken durch Treppen steigen oder so. Deswegen auch auf den Aufzug warten. Trotzdem, dass der ziemlich voll war. Es gab 2 Aufzüge und aus dem ersten sind so viele Leute ein- und ausgestiegen. Da habe ich gesagt, bitte lass uns auf den zweiten warten. Da sind wir dann eingestiegen und haben eine frisch gebackene Zwillingsmama begleitet von einer Schwester und ihren Zwillingen in den kleinen Baby-Schiebebettchen da gesehen. Da wurde ich von der wahren Oxytocin-Welle
Oh, das glaube ich.
geflutet. Ne? Das war, oh, da habe ich die Kinder
Oh
gesehen und dachte,
Gott.
Wahnsinn, es dauert nicht mehr lang und da hältst du selbst so ein kleines in der Hand. Und ich hatte ja diese Wärmflasche hinten im Rücken gehabt. Und die Schwester, die dabei war, hat dann gesagt, oh, da hat aber jemand im Kreuz. Und dann hat mein Mann gesagt, nein, sie hat keine Rückenschmerzen, sie hat Wehen. Und da hatte dann die Zwillingsmama gesagt, ach ja, also die Wehen in der Eröffnungsphase, die gehen ja noch voll, ne? Aber nachher die Presswehen, die sind schlimm. Und dann dachte ich so, also erstens, ich habe schon ein Kind geboren. Zweitens, das hier sind keine Wehen mehr in der Eröffnungsphase. Ne? Ich glaube, die ist gleich da. Aber es war ja, interessant einfach zu erkennen, dass mich andere noch wahrnehmen, als hätte ich noch nicht so viel zu tun, wie ich ja selber gemerkt hatte, was da gerade in mir vorgeht.
Latenzphasen.
Ja, genau, Latenzphase. Genau. 10 Minuten später, ne, Kind da, okay. Ich bin dann auch genauso an der Kreißsaaltür gestanden mit meinem Mann. Wir hatten geklingelt, dann ging die Tür auf und dann wurde ich in Empfang genommen. Und man hat gemerkt, okay, die sehen nicht, dass ich hier kurz vor der Geburt stehe. Und dann wurden wir erst so schön begrüßt, dann haben sich noch 2 andere vorgestellt. Und ja, wir schreiben jetzt ein CTG, dann legen wir einen Zugang und dann hatte ich gesagt, okay, ich glaube nicht, dass das zeitlich noch passt. Wie sieht es denn aus mit dem Kreißsaal, mit der Geburtswanne? Dann war der leider belegt, aber ich war sowieso der Meinung, das Wasser ist da nicht mehr rechtzeitig drin. Bevor das Kind kommt, ich hatte dann auch gesagt, okay, darf ich oder kann ich meine Hose ausziehen? Ach nee, das übernehmen wir für Sie, wenn Sie auf dem Kreißbett liegen, nachdem wir das CTG geschrieben haben. Ja, ich sagte, Leute, die kommt jetzt. Wurde ich noch einmal gebeten, zur Toilette zu gehen. Habe ich gesagt, ich kann es mal probieren. Habe mich dann auf die Schüssel gesetzt und es kam nichts mehr. Aber wenn ich noch ein bisschen länger gesessen hätte, bin ich davon überzeugt, hätte ich gleich dann, ne, das Kind in die Kloschüssel geboren. Deswegen habe ich dann den Toilettengang schnell abgebrochen, bin dann zurückgegangen. Ich glaube, da hatte ich noch mal eine Welle. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall so auf dem Kreißbett mich aufgelehnt und dann hat mich die Hebammenstudentin, die dann auch letztendlich die Geburt so begleitet hat, gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich so halb gelacht, halb geschnauft. Und dann hat sie sich dadurch veranlasst gefühlt, mich zu, oder dann mir sich selber Antwort zu geben und zu sagen, ja, ich weiß, es geht dir beschissen. Und dann habe ich gesagt, nein, es geht mir nicht beschissen. Ich möchte euch nur klar machen, dass das Kind gleich kommt. Und dann habe ich mich dann aufs Kreißbett gesetzt und dann haben sie mir dann da auch endlich die Wochenbetthose ausgezogen, vorher noch in diesen CTG-Gurt rein. Und dann gucken sie so und dann, Ah ja, da ist der Groschen gefallen, der Kopf stand schon in den Startlöchern und da hat dann jeder gemerkt, okay, da ist wirklich jetzt keine Zeit mehr für einen Standardzugang. Ich hatte mir das auch im Geburtsplan nochmal gewünscht, ne? Kein Standardzugang. Meine liebe Freundin hatte dann gesagt, ja, Christina, weißt ja, ne, hab mal beim letzten Mal schon, ist bei uns eben so Prozedere, aber das hat, ja, hatte ich dann dieses Mal einfach so von mir aus ausgeklammert, das Thema. Dafür war keine Zeit mehr. Genau, meine liebe Freundin kam dann auch gerade noch kurz vor knapp, die hatte Urlaub an dem Tag. Sie kam so in den Kreissaal rein. Mein Mann war da, die Hebammen war da, mein Geburtsteam war vollständig und dann habe ich gemerkt, okay, wow, ich bin jetzt hier endlich angekommen. Ich lag zwar auf dem Rücken, also oder saß ja auf dieses Kreisbett, ist ja irgendwie so wie so ein Gynäkologenstuhl quasi aufgerichtet. Und habe dann noch gesagt, ja, das ist ja jetzt wirklich die ungünstigste Position. Soll ich noch mal wechseln? Soll ich in den Vierfüßler? Soll ich mich hier ans Tuch hängen? Was soll ich machen? Und haben die dann so beruhigend auf mich eingeredet und haben gesagt, wenn du dich so wohlfühlst, dann bleibst du genauso liegen. Da habe ich gesagt, wow, ja, ich bin jetzt angekommen, ne? Alle sind da, die ich dabei haben wollte. Dann war meine nächste Frage nur noch, ob ich mitschieben darf. Und dann hat dann die Hebamme so schön gesagt, wenn die nächste Welle kommt, kannst du gerne mitschieben. Habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass alles, was ich vorher so aufgestaut hatte, diese ganze Energie, dieser ganze Druck hat sich in dem Moment einfach nur noch entladen. Ich habe dann auch laut getönt, fast gesungen bei dieser einen und vorletzten Geburtswelle, die da über mich gekommen ist. Und habe dann in dieser letzten Welle den Kopf halb nach draußen gesungen. Und dann wurde ich angeleitet, wenn die Welle vorbei ist, dann soll ich tief in den Bauch einatmen und mich nochmal entspannen. Aber in meinem Kopf blieb es irgendwie laut. Es war so laut, dass ich weiter geschnauft habe, geatmet habe und dann mit dieser Welle, die in die Wellenpause gemündet ist, den Kopf ganz geboren habe. Ich habe ein Geburtsvideo
Wahnsinn.
wieder. Mein Mann hat gefilmt. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass ich wohl ihn unter Geburt gefragt hätte: Filmst du? Ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich dachte, das macht er von selbst, aber ich war wohl sehr bestimmt auch noch mal in meiner Forderung, weil ich dieses Video einfach, ich feiere das total, dass ich diesen Moment so noch mir angucken kann. Ich habe dann auch geguckt, also 1 Minute hat es gedauert, bis der Kopf dann ganz da war. Dann war erstmal eine Pause und alles wurde wieder ruhig. Meine Beine hatten vorher sehr doll angefangen zu zittern. Ich hatte gebeten, dass mir die jemand festhält und das hat mir dann auch den Halt gegeben, ja, durch dieses Schnaufen dann auch den Kopf mit rauszubringen. Und als dann diese Ruhe da war, auch im Video so schön zu sehen, da passiert einfach gar nichts. Ich atme ganz ruhig, man unterhält sich so ein bisschen. Ich habe gefragt, ob ich sie anfassen darf. Habe ihr dann den Kopf gestreichelt, der noch so von der Fruchtblase so ein bisschen verhüllt war. Dann hat die Hebamme gesagt, ja, wir warten jetzt noch ein bisschen, bis sich die Schultern richtig eingedreht haben. Es war dieser Frieden, der da einfach in dieser Wellenpause entstanden ist, war so, ja, so beruhigend, auch im Nachhinein mir das anzugucken. Es war einfach total schön. Und dann hatten sie gesagt, okay, wenn jetzt die nächste Welle kommt, dann kannst du noch mal mitschieben. Und dann habe ich gemerkt, okay, sie kommt, habe das dann auch angesagt. Die haben das wohl auch am CTG gesehen. Und dann habe ich noch einmal, ja, mitgedrückt und in 10 Sekunden war dann der restliche Körper geboren. Also hat eigentlich diese Austrittsphase, diese wirkliche Geburt des Kindes nur 2 Wellen lang gedauert und dann war das Kind da und ich war überflutet von Oxytocin und allem und dachte einfach nur Wahnsinn. Unter Geburt habe ich auch irgendwann gesagt, meine Nerven, ne? Weil es einfach so mindblowing war, was da gerade passiert. Alles, was ich die Zeit vorher vorbereitet hatte und was ich aufgestaut hat, war in dem Moment wie so ein Damm, der gebrochen ist und zack. Also nicht Damm im Sinne von, ne? Also ich hatte auch keine Geburtsverletzungen. Es war einfach so dieses, ja, dieses machtvolle Gefühl, wow, jetzt ist es da, ich bin die Göttin, die das Kind gerade geboren hat. Ja.
Wahnsinn. Oh, wie toll. Christina, was für ein Wahnsinn. Ich habe sehr mit dir mitgefiebert gerade. Was für eine Geschichte. Total beeindruckend. Und du hast dann sie bekommen, wie von Ronja Räubertochter die Geburt auch war. Ne? Da hat ja die Mutter auch gesungen. Kennst du die Geschichte?
Nee, das hatte ich gar nicht so am Schirm. Das werde ich mir dann, glaube ich, im Nachhinein nochmal anschauen.
Es ist eine ganz, also es ist wirklich ganz, ganz toll, wie das beschrieben wird in dem Buch. Also, dass das Lovis singt und dann, ich glaube, sie pumpt irgendwie auch noch die anderen Räuber an und sagt, seid ruhig, ich muss singen, ich muss mein Kind gebären oder irgendwie sowas. Also, auch richtig.
Das
richtig
passt ja
toll.
Dann auch irgendwie zu meinem Verhalten dann so währenddessen. Ja, Leute, die kommt gleich, ne?
Ja, Mann. Bei meiner dritten Geburt war es so, dass wirklich zur Geburt plötzlich ein Gewitter losgebrochen ist. Und das war auch bei Ronja Räubertochter. Also gab es dieses Gewitter, wo diese Burg gespalten wurde und die Mutter singt dieses Kind auf die Welt. Also sehr, sehr kraftvolle Bilder für die Geburt. Also mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ich finde es gerade total schön zu hören, dass du sie rausgesungen hast. Das klingt total toll.
Ach ja. Wahnsinn, wenn ich auch so ins Reden komme, ne, es macht mir unheimlich Freude, darüber zu berichten und ich hoffe einfach, dass andere sich dadurch auch ermutigt fühlen, ne, diesen Weg dann so zu gehen, wie sie sich das wünschen, vornehmen und dass man es einfach auch positiv beeinflussen kann durch eine mentale Vorbereitung, auch wenn man jetzt nicht zu 100% weiß, wie geht der Weg. Ich hatte mir ja auch eine Wassergeburt gewünscht und vorgestellt und diese Geburt am Land bereichert mich aber dafür umso mehr, weil ich einfach ja gemerkt habe, okay, es ist nicht nur das äußere Setting, was deinen Geburtsweg beeinflusst, sondern es ist vor allen Dingen du und dein Kind eben auch, ne, die dann zusammen diesen Weg gehen. Und wenn der äußere Raum gehalten wird von so lieben Personen wie dem Partner, meiner lieben Freundin, die dann wieder mit dabei war, den Hebammen, die einfach, ach, egal was die sagen immer das Richtige. So habe ich das Gefühl zumindest gehabt, ne, auch in der Level-1-Klinik dann auf solche lieben Menschen zu stoßen. Auch wenn die meinen Geburtsfortschritt unterschätzt hatten. Und selbst
das
wenn
passiert,
diese Rückfrage, ne, ja, oder diese Aussage, ich weiß, dir geht's beschissen. Nein, also mir geht's nicht beschissen. Das ist einfach nur dieses intensive Körpergefühl. Und ich feiere das gerade total, dass mein Körper dazu in der Lage ist. Wenn diese Erkenntnis noch oder dieses Wording in der Gynäkologie angekommen ist, in der Geburtshilfe.
Ja. Bestimmt bei der Hebammenschülerin. Die wird ja das auf jeden Fall staunend mitbeobachtet haben. So, okay, das ist ein intensives Körpergefühl. So, ne?
Ja, und so kann es auch aussehen. Es gab noch eine witzige Situation, so am Schluss oder auch in der Nachbetreuung durch meine Hebamme, die wurde einmal vertreten durch eine andere Hebamme und hat sich herausgestellt, dass die in Vertretung kam, bei meiner Geburt in der Level-1-Klinik dabei war. Okay. Und die hat dann auch erzählt, ja, Wahnsinn, ne, man hat dir das gar nicht angemerkt, dass du schon so weit im Prozess fortgeschritten bist. Und dass sie von der Studentin oder von der Praktikantin, ich weiß gar nicht mehr genau, gerufen wurde zur Geburt mit den Worten, da vorne ist noch eine Frau, kriegt ihr zweites Kind, hat wohl schon Wehen, aber ob es Geburt schon ist, das weiß ich nicht genau. Und wenn man sich das so vorstellt, so 5 Minuten vor Geburt, das CTG war letztendlich angeschlossen und nach 10 Minuten war das Kind da, ist das doch schon ganz besonders, ja, dass man einfach dass man einfach von außen nicht unbedingt einschätzen kann, wie ist es denn jetzt? Und dass man einfach nur auf das Gefühl der Frau dann hören darf, ne, um dann genau, jetzt meldet sich hier jemand, um dann auch gut begleiten zu können als geburtshilfliches Personal dann, ja.
Absolut, also wir kriegen das auch öfter mal als Feedback, dass Frauen falsch eingeschätzt werden, wenn sie in die Klinik kommen.
Ja, aber umso...
Genau, also dass sie schon weiter sind, als gedacht wird, so.
Ja, das ist dann irgendwie umso schöner zu wissen, dass ich jetzt zumindest eine von den Frauen war, die gezeigt haben, okay, so kann es dann auch gehen und man darf da auch offen sein für andere Geburtserfahrungen. Und dieses negative Bild von Geburt, was es irgendwie immer noch gibt, ne? Wo du dagegen arbeitest, wo so tolle Menschen dagegen arbeiten, wie die von dem Film, ach, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, war vor kurzem noch da im Podcast Judith und
Genau, von Judith. Und ich frage mich jetzt auch gerade, wie hieß denn jetzt der Film? Ich bin jetzt auch gerade, stehe auch gerade auf dem Schlauch.
kannst ja nachher verlinken. Das sind einfach so Dinge und auch Maßnahmen, die ergriffen werden, jetzt so, um dieses Bild von Geburt dann auch nochmal positiv zu reframen, ne? Dass man dann einfach ja aufzeigt, okay, das kann auch anders sein. Und wenn das irgendwann mal in der Gesellschaft angekommen ist, dann werde ich wahrscheinlich auch nimmer, wenn ich bei meinem Frauenarzt bin und von der Geburt berichte und sage, sie war schön, zu sagen oder zu hören bekommen, ja,
Komisch
das habe ich ja noch nie
angeguckt.
gehört, dass eine Geburt schön sein kann. Ja.
Der Film heißt Reclaim Your Birth.
Ah ja,
Ist mir
ganz
wieder
genau. Ja,
eingefallen.
ja.
Genau.
Ja, genau. Ach ja.
Ja, Wahnsinn. Christina, ich danke dir sehr, sehr, dass du wieder hier zu Gast warst, wieder über eine schöne Geburt berichten konntest. Ich glaube, dass sie ganz viel Mut machen wird, auch weil manchmal so die Angst besteht, oh, die eine Geburt war doch jetzt schon so schön und wird dann jetzt die andere irgendwie ganz anders. Und ja, wahrscheinlich wird sie anders und hoffentlich mindestens genauso schön, also auf die ganz eigene Art, ne? Weil jeder Geburtsberg ja auch einzigartig ist, den man da besteigt. Ja. Ich danke dir wirklich sehr
Vielen
und
lieben
wünsche dir
Dank für
und
die
deiner
erneute
Familie alles
Einladung.
Gute.
Ja, danke
Ja,
schön.
sehr, sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ich glaube, das war es jetzt, aber trotzdem, um nochmal den Podcast und um nochmal eine Schwangerschaft und nochmal Geburt, das würde ich auf jeden Fall nach diesen wunderbaren Erfahrungen nochmal anstreben wollen. Aber ich glaube, wir sind komplett.
Also alles Gute für euch.
Vielen lieben Dank. Danke gleichfalls.
Danke dir. Tschüss. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Christina. Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit ihr über ihre Geburt und ihre Geburten auch ein bisschen zu sprechen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und Christina guckt auch mal. Ich habe sie im Anschluss nochmal gefragt, wie sieht's aus mit dem Video? Könntest du dir vorstellen, dass es da vielleicht einen kleinen Ausschnitt für Instagram gibt? Sie sagt, es wurde doch sehr, sehr explizit gefilmt. Und sie schaut jetzt, ob man es irgendwie so schneiden kann, dass man vielleicht auf Instagram was veröffentlichen kann. Von daher schau auf jeden Fall gerne auch bei Instagram vorbei. Da wird es zur heutigen Podcast-Folge wieder einen Post geben und vielleicht ist da ja auch ein kleiner Ausschnitt aus dem Geburtsvideo. Christina hatte dann noch ein bisschen Sorge, weil sie meinte, ja, es war aber dann schon sehr intensiv und laut, aber es war ja trotzdem gut. Und genau diese Diskrepanz, also zu sehen, auch wenn es laut ist, auch wenn eine Geburt sehr, sehr kraftvoll ist und vielleicht von außen auch irgendwie beängstigend wirken kann, kann sie doch innerlich sehr, sehr positiv erlebt werden. Und ich finde es gerade gut, auch solche Beispiele von Geburten zu zeigen, die eben total gut subjektiv erlebt werden und nach außen erstmal vielleicht etwas, ja, etwas heftig wirken können. Also mal schauen, ob wir das zu sehen bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall so oder so sehr, dass Christina hier war. Ich bin immer dankbar über alle, die so offen über ihre Geburten sprechen und damit eben auch ein neues Bild von Geburt in der Gesellschaft verbreiten. Alles Liebe für dich und deine Schwangerschaft und bis bald, deine Christine.